Vom Getriebenen zum selbstbestimmten und freien Unternehmer. Erfolgsrhythmus, der Podcast von und mit Martin Müller.
Ja, das bin ich.
100% Unternehmer, Abenteurer und Guide. Erfolgsrhythmus.
Ich habe heute einen sehr speziellen Gast hier, der sehr, sehr weit her kommt, aus Köln. Ganz herzlich willkommen im Podcast Erfolgsrhythmus mit dem mit der Persönlichkeit selbst, Robert Steffen.
Vielen Dank.
Robert, erzähl mal schnell selber, was du genau machst. Weil ich sage immer, die Person selber kann am besten erzählen, was sie macht.
Weißt du, bevor ich sage, was ich mache, sage ich dir sehr gerne, für wen ich es mache. Mhm. Aus meiner Sicht gibt es viele, viele, viele Unternehmer, Experten, die Haltung haben, die für etwas stehen, denen ihr Produkt, die Mitarbeiter, das, was sie tun, einfach wichtig ist. Und die Substanz haben. Und es fällt ihnen oft sehr schwer, und das beobachte ich, das so zu kommunizieren, dass sie im Markt wahrgenommen werden, dass sie gehört werden. Und im Endeffekt geht es immer darum, dass ich komplexe Botschaften, komplexe Gedanken, komplexe Messages so auf den Punkt expressioniere, auf den Punkt bringe, dass sie gehört, verstanden und gekauft werden. Und das ist meine große Leidenschaft. Und der Kontext ist unterschiedlich. Manche sagen, ich brauche, meine Botschaft muss ich schärfen für einen YouTube-Kanal, der andere muss es schärfen für eine Mitarbeiteransprache und der andere sagt, hey, ich muss auf einer großen Bühne sprechen und möchte gerne die richtigen Worte nutzen, um Menschen zu bewegen und aufzuschließen.
Ist es nur bei Unternehmern so und Unternehmerinnen natürlich, ist es nicht im ganzen Leben eigentlich immer so?
Absolut. Der Punkt ist, ich habe irgendwann, muss ich die Frage mir stellen, wo investierst du deine Zeit? Und mein Vater ist Unternehmer. Ich habe eine persönliche Reise, wie ich zu dem Mittelstand und zu Unternehmen gekommen bin, bis hin zu den Konzernen. Und es ist schon so, dass es natürlich Orte gibt, wo ein Wort mehr Impact hat. Und es gibt Orte, wo ein Wort weniger Impact hat. Und wenn ich unterstützen kann, dass an den wichtigen Orten, sei es im Business, sei es in der Politik, sei es, wenn in irgendeiner Art und Weise Situationen geschaffen werden, wo Worte jetzt wirklich einen Unterschied machen für einen, hier in der Schweiz, für den gesamten Kanton, für ein gesamtes Unternehmen, für eine ganze Stadt, da bin ich dann da unterwegs und helfe und unterstütze sehr gerne. Es gibt auch Freunde von mir, die zum Beispiel, keine Ahnung, komplett in die Ehe, Kommunikation in der Ehe, Kommunikation in der Beziehung, mega wichtig. Aber es hat sich für mich nicht so aufgeschlossen.
bist du verheiratet?
Ich bin sehr glücklich verheiratet seit dem 12.12.2012. Okay. Ich habe das Datum mir ausgesucht, damit ich mir das merken kann. Und habe eine Tochter, die ist 4 Jahre und einen Sohn, der ist 1 Jahr, also 1,5. Und ist natürlich spannend, wenn meine Tochter, alle sagen, die hat so diese Sprachaffinität von mir. Ich glaube ja nicht, das ist ja von meiner Frau. Meine Frau ist Grundschullehrerin. Und wir haben halt zum Beispiel etwas, was wir von Anfang an gemacht haben, wir haben nie eine Babysprache gesprochen. Ja. Wir haben immer eine sehr normale Sprache genutzt und wir sind total, also ich würde mich riesig freuen, wenn sie ihre Sprachfähigkeit, sie will Italienisch lernen mit 4, sie will, also es ist unfassbar, wie sie abgeht. Und ich glaube, um das wieder sozusagen auf unseren Kontext zu bringen, ich glaube, die Qualität deiner Kommunikation entscheidet über die Qualität deines Lebens. Mhm. Ob privat, im Business, egal wo du bist. Und ich wundere mich, wie wenig Menschen sich mit ihrer Kommunikation auseinandersetzen. Darüber wundere ich mich sehr regelmäßig, aber es ist die Realität.
Für mich gibt es 3 Themen für Kommunizieren. Ja. Das ist die Wirkung, sieht man bei dir, sehr geil, stylisch. könnte man auch mit der Marke verbinden, oder denke ich? Das zahlt ein für die Marke. Ja. Dann die gesprochene Kommunikation und die gefühlte. Stimmst du mir dazu oder gibt es noch eine Stufe mehr?
Also ich bin dein Podcast, ich stimme dir absolut zu.
Also ich habe ihn nicht bezahlt im Fall.
Also.
Nein, erzähl uns mal, wie du es siehst.
Genau, also in der Hinsicht gibt es ja in dem Sinne 3 Ebenen. Es gibt einmal das Wort, es gibt die Stimme und es gibt die Körpersprache. Und daran wird es allgemein unterschieden. Ich gehe nicht so stark nach diesen 3 Merkmalen, weil da gibt es auch verschiedene Philosophien. Für mich gibt es etwas, was ich viel, viel schöner finde, was aus dem alten Griechenland kommt, das ist Logos, Ethos, Pathos. Daran orientiere ich mich wesentlich mehr. Die meisten werden davon gehört haben. Ich fasse es kurz zusammen. Also gelungene Kommunikation und überzeugende Kommunikation braucht man 3 Ebenen. Logos, Pathos, Ethos. Und was damals die Griechen gesagt haben, ist Logos, du musst Menschen mit guten Argumenten überzeugen. Pathos, du musst sie emotional packen, berühren, bewegen, Storytelling. und Ethos, der gute Charakter des Speakers, der Speakerin, der des Kommunikators, bist du glaubwürdig. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Rhetorik sprechen, wenn wir über Public Speaking sprechen, wenn wir über Business-Kommunikation sprechen, ich bin ja auch viel im Marketing unterwegs, dann haben wir ganz oft die guten Argumente. Warum soll ich dein Produkt kaufen oder warum soll ich mich für deine Dienstleistung entscheiden? Wir haben auch vielleicht Storytelling das ein oder andere Mal gehört, dass wir sagen, ich muss vielleicht eine Unternehmensgeschichte erzählen oder ich muss, wenn ich Menschen bewegen will, emotional in irgendeiner Art und Weise erreichen möchte, sollte ich mal vielleicht noch eine persönliche Geschichte erzählen. Was wir aber aus meiner Sicht maximal unterschätzen, ist Ethos. Der Charakter des Speakers, der Speakerin. Mhm. Und ich bin jetzt nicht so tief in der Schweizer Politik unterwegs. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, Friedrich Merz, ich habe das auch in meinem Buch mit reingepackt ins erste Kapitel. können wir gleich mal über das Espresso-Prinzip sprechen, mhm, weil ich das als eine sehr schöne Wahrheit für mich erkannt habe. Und Friedrich Merz, wenn er losgeht und sagt, ich mache keine Schulden, mit mir gibt es keine Neuverschuldung. Und ein paar Minuten, nachdem er gewählt worden ist, macht er die größte Verschuldung der deutschen Bundesregierung. Mhm. Dann haben wir ein Thema mit der Glaubwürdigkeit. Und unabhängig, wie du dazu stehst, Schulden ja, Schulden nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir in unserer Gesellschaft gerade ein Riesenproblem haben. Wem soll ich noch glauben, wem nicht? Mhm. Plus KI. Mhm. Ist das fake, ist das nicht fake? Und das ist ja das, was dich zum Beispiel aus meiner Sicht total auszeichnet. Jemand, der mittelständisch echt, ehrlich, unkompliziert unterwegs ist. Wir haben uns im Auto unterhalten, dass du immer deine Shorts trägst, und wo man aus Personal Branding Sicht sagen würde, nee, mach's doch ein bisschen schicker, und du sagst, nein, ich bin geradlinig. Und diese Geradlinigkeit zahlt einen auf eine Glaubwürdigkeit, und diese Glaubwürdigkeit zahlt einen auf ein Trust-Thema. Aus meiner Sicht, Storytelling mega wichtig, einer meiner Lieblingsthemen, Argumentation absolut wichtig, aber in der Zukunft, gerade im KI-Zeitalter, da wird auch meine Präsentation sein, meine Keynote sein, die ich übermorgen halte, wo wir uns ja wieder sehen. Wir müssen, und ich sage nicht oft müssen, aber wir müssen verstehen, dass im Endeffekt, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich als Führungskraft, wenn ich als Unternehmer, glauben mir meine Mitarbeiter das, was ich sage oder nicht, egal wie schön meine Worte sind. Was wird unterschätzt?
Finde ich extrem wichtig, wie du es jetzt auch gesagt hast, wie schön das deine Worte sind.
Egal wie schön deine Worte sind.
Die Worte können blumig sein,
aber
du strahlst keine Blumen aus. Die Worte passen nicht zu dem, was du lebst. Und da sehe ich.
Da würde ich gerne reingehen. Das zweite war genau das, worauf ich eingezahlt habe. Wie du wirkst, weißt du, Martin, du hast es selbst erlebt. Du gehst auf eine Bühne, hast vielleicht jetzt körpersprachlich nicht alles gelernt, aber wenn du dein Herz öffnest, verbinden sich die Menschen mit dir. Und klar kann man körpersprachlich noch das eine oder andere nutzen. Aber so der zweite Satz, darauf wollte ich, und dann, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ist alles gut.
Genau der Punkt zu sagen, was du lebst. Ich weiß, meine beiden Opas waren Pastoren. Ich komme aus einer pastoralen Welt. So. Und mein Opa hat mich sehr geprägt in dem Ding, weißt du, so, du gehst auf eine Bühne und die Bibel hat ja auch so einen Satz dazu, sehr hart. Und zwar an die Pastoren, an alle, die predigen, du wirst verurteilt und geurteilt, ich weiß nicht mehr, wie im ganzen Kontext, wirst also sozusagen geurteilt, beurteilt, für jedes Wort musst du Verantwortung tragen, was du auf der Bühne hast. Und das ist etwas, wo ich sage, da haben wir echt extrem verloren, dass wir, man hat das Gefühl, man kann alles in Social Media reinblubbern und man übernimmt keine Verantwortung, was es für eine Wirkung hat. Und da, glaube ich, sind Menschen wie du, und du hast ja auch ein starkes Umfeld, die das leben, und dadurch kaufe ich dir das ab, was du sagst.
Ich vergleiche das ja immer mit der Natur, oder?
Ja.
Wenn ich in die Tierwelt schaue, dann siehst du einem Tier an, geht es ihm gut oder geht es ihm nicht gut. Mhm. Wir sehen es aber heute den Menschen nicht mehr an. Ist er authentisch? Geht es ihm gut? Geht es ihm nicht gut? Mhm. Und vor allem, was wir nicht mehr ansehen, ist er ehrlich mit sich selber? Oder spielt er nur eine Rolle, eine Persona? Mhm. Mhm. Und da sehe ich das größte, wie soll ich sagen, den größten Gap zu vielem. Die meisten sind nicht mehr ehrlich mit sich selber. Sie wollen eine Rolle spielen, weil es vielleicht auch modern ist im Moment, die sie aber selber nicht sind. Und das siehst du den Menschen innerhalb von 2 Millisekunden an. Weil Freund oder Feind, das haben wir verlernt. Du machst relativ sehr schnell, ja, 100%. Okay. Das sehe ich auch immer wieder.
Okay.
Wir sind immer noch so Primaten, sage ich mal, dass wir ganz schnell unterscheiden, Freund oder Feind. Ich sage zum Beispiel auch, deine Partnerin suchst du dir nach dem Geschmack aus und nicht nach dem Aussehen. Mhm. Ich mag sie nicht mehr riechen. Bei jedem, der sich getrennt hat, höre ich immer wieder, ich mag sie. ich mag sie einfach, also in der Schweiz sowieso, ich mag sie nicht mehr schmecken. Ja, der Satz kommt immer.
Ja. Schönes Wording. Ich mag sie nicht mehr schmecken. Wir sagen, wie in Deutschland ist ja, ich kann sie nicht mehr riechen. Oder ich kann ihn nicht mehr riechen.
Und darum glaube ich einfach, wir haben so eine Diskrepanz heutzutage, was wir im Außen sind, was wir aber im Innen vielleicht auch gar nicht sehen.
Ich habe eine Gegenthese dazu.
Nicht Schuldigkeit, überhaupt nicht.
Ich habe eine Gegenthese oder ich würde das ein Ticken in einer anderen, aus einer anderen Wurzel heraus sehen. Mhm. Ich glaube, dass die Menschen sich schon immer gerne eine persönliche Geschichte erzählt haben, an die sie glauben, die nicht der Wahrheit entspricht. Ich glaube, wir alle erzählen uns, auch ich, erzählen mir Geschichten, um meine Realität zu meiner Wahrheit zu machen. Mhm. So. Jemand, der raucht, weiß, dass es schädlich ist,
richtig,
hat aber eine Geschichte, warum es trotzdem passt. So. Und deswegen von außen wirkt das vielleicht unauthentisch für ihn, weil es fällt uns extrem schwer. Wir wollen nicht in einer Dissonanz zu uns selbst leben. Mhm. Da würde ich schon sagen, dass da sind wir Menschen schon immer so gewesen. Ich bin ein großer Rom-Fan und Griechenland gehe ich jetzt gerade so thematisch ein bisschen mehr rein. Ich meine, was haben sich diese Jungs alle selbst erzählt? Und überhöht und hast du nicht gesehen. Was sie alle nicht hatten, war Social Media. Also, weißt du, jetzt ist
es. Aber kommunizieren mussten sie genau gleich, oder?
Absolut. Und ich meine, jetzt passt das jetzt von der Zeit her nicht, aber wenn wir jetzt humorvoll mal sagen würden, wenn Genghis Khan gepostet hätte, hey, heute habe ich wieder 100.000 Leute abgeschlachtet und dann Caesar sagt, ja, aber Genghis Khan, du bist ein Loser, ich habe heute 10.000 Leute abgeschlachtet, hätten die dieses Social Media, hätten wir noch andere Probleme auf der Welt.
Weißt du, so. Stimmt.
Und ich glaube, dass wir einfach eine Art, die in uns Menschen innen liegt, einfach nur pervertieren durch Social Media, dass wir da die Möglichkeit haben, noch der größeren Inszenierung, ohne wirklich zu sagen, ist das stimmt das nicht oder stimmt das nicht. Beispiel, ich meine, hier in der Schweiz seid ihr noch wesentlich mehr in also korrigiere mich, aber so Kantone, Dörfer, also ihr seid dann nochmal verbundener, glaube ich. Und da ist natürlich, weißt du, wenn jemand im Dorf irgendwas erzählt, weißt du 5 Tage später, war das wahr oder nicht.
Zwei Tage später.
Und genau, vielleicht sogar noch am selben Abend. Und da kannst du es einfach nicht leisten, in irgendeiner Art und Weise was zu erzählen. Weißt du, ich habe ja eine Weltreise, meine Frau und ich, wir haben eine Weltreise gemacht. 2,5 Jahre lang. Wir haben gearbeitet, gereist. Und dann sind wir, das war eine abgefahrene Situation, waren im Backpacker-Hostel und haben da gearbeitet, sozusagen auf dem Feld. Und abends sind wir dann ins Hostel und haben da gegessen und Party gemacht und so. Und dann war da ein Typ, der hat dann, ich krieg die Geschichte nicht mehr so ganz zusammen, aber der kam dann und hat dann irgendwie erzählt, was er tut. Und du kannst ja dich erfinden, weil keiner kennt dich.
Ja.
Und dann kamen irgendwie 6 Wochen später Freunde, die haben gesagt, der erzählt Zeugs, das stimmt alles gar nicht.
Geil, oder? Aber glaubwürdig erzählt, oder?
Aber der hat einfach, weil keiner das nachvollziehen kann, hat er einfach eine Story ausgedacht. So. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass dieses Thema, die Inszenierung maximal, also ein Grundbedürfnis, das die Menschen wir haben, durch das Social Media pervertiert ist. Mhm. Aber es steckt uns drin. Und ich glaube schon, dass wir manchmal das gar nicht so sehen, ob jemand wirklich lügt oder nicht. Also da bin ich komplett anderer Meinung. Mhm. Können wir auch so stehen lassen. Mhm. Ich glaube, manchmal Menschen schaue ich an und sage, ich habe ein Gefühl, ich kann mir das vorstellen, aber ob die jetzt wirklich echt ist oder nicht, müsste ich beobachten.
Eine Frage.
Bitte.
Was bedeutet Glück für dich? Glücklich sein.
Ist eine sehr gute Frage. Ich mache einen Riesenunterschied zwischen Erfüllung und Erfolg.
Also, ja, das ist nicht das Gleiche, ja.
Und das unterschätzen viele. Fangen wir erstmal da an. Ich glaube, dass du, wenn du erfüllt bist, meistens auch erfolgreich bist. Mhm. Ich bin sehr erfüllt mit dem, was ich tue. Ich bin erfüllt mit meiner Partnerschaft. Mhm. Und deswegen ist sie für mich auch erfolgreich. Also.
Mhm. Richtig.
Aber wenn du erfolgreich, ich bin auf dem Business-Kontext, dann sage ich ganz oft, die Menschen suchen Erfüllung, aber kaufen einen beim Erfolg. Und wundern sich, Jim Carrey hat das mal gesagt, er wünscht sich, dass jeder mal Multimillionär ist, um zu spüren, dass es nichts bringt.
Richtig.
Dass es nicht glücklich macht.
Richtig.
So. Das heißt, in der Hinsicht ist für mich Erfüllung das wesentlich Wichtigere als Erfolg. Und wenn wir über Glück sprechen, Denzel Washington hat mal gesagt, Glück ist Vorbereitung, trifft auf Möglichkeit. Mhm. Ich finde dieses Zitat sehr, sehr schön. Und deswegen in der Hinsicht ich habe keine persönliche Definition, weil ich in Glück nicht denke, muss ich sagen. Es ist nicht eine Kategorie, in der ich denke. Ich denke in Erfolg und Erfüllung. Wenn ich einen Gedanken zu Glück machen müsste, Dann würde ich sagen, Glück ist wie ein Schmetterling. Mhm. Halte dein Leben auf, dann kommt's und es fliegt wieder weg. Versuchst du Glück zu fangen, versuchst du Schmetterling zu fangen, fliegt's weg.
Ja.
Das ist für mich Glück.
Sehr schön. Erfolg, hast du ja schon gesagt. Dass ich bin zum Beispiel der Meinung, du musst... Erfolg kommt nach glücklich sein. Also dieses... Du kannst nur zuerst glücklich sein, so wie du es gesagt hast, und dann wird Erfolg sein, wird's erfolgreich sein.
Nee, Erfüllung.
Erfüllung. Du musst dich erfüllt fühlen und dann wirst du erfolgreich sein. Ist egal, was du machst.
Absolut. Weil Glück ist für mich immer nur eine Momentaufnahme.
Richtig.
Glück ist nie ein Zustand.
Ja.
Erfüllung kann ein Zustand sein.
Richtig.
Glück ist kein Zustand. Deswegen suche ich auch nicht. Ich genieße glückliche Momente. Mhm. Manchmal würde ich sagen, versuche ich auch zu kreieren. Keine Ahnung, man geht ins Stadion und kreiert einen glücklichen Moment. Oder man geht zum guten Italiener und kreiert einen glücklichen Moment. Keine Frage. Aber deswegen ist es ja auch so nervig. Weil dann bist du im Urlaub und hast deinen Moment. Ich weiß noch, wo ich einmal auf Bali war. Und dann tauche ich und ich sehe meine erste große Schildkröte vor mir. Mhm. Boah. Ich ganz alleine und eine Schildkröte zieht an mir vorbei. Pures Glück. Aber es zieht vorbei.
Richtig.
Meine, wir müssen mir Kiemen wachsen lassen und den Dingern hinterher. Und das Ding ist natürlich auch, Glück ist ja nur schön, weil es begrenzt ist.
Richtig. Ne? Wollte ich jetzt der Nächste.
Bitte.
Was bedeutet Lebendigkeit für dich?
Lebendigkeit? Ich habe keine Definition, die ich sozusagen mir vorgelegt habe. Ich fühle mal rein. Lebendigkeit. Lebendigkeit bedeutet für mich, wenn ich meine Bedürfnisse kenne und leben kann. Ich arbeite bei meiner Kommunikation ganz oft mit dem Thema von Stephen Rees, also RMP, Rice Motivation Profile. Was sind deine Bedürfnisse? Deine Bedürfnisse zu kennen ist noch wichtiger als deine Werte.
Ja.
Das wissen viele nicht. Viele denken, die Werte sind das Wichtigste. Werte verändern sich über das Leben. Mhm. Als 16-Jähriger hattest du andere Werte als 36-Jähriger. Aber deine Personality hat bestimmte Bedürfnisse, die festgelegt sind.
Ja.
Und desto schneller du die kennst und weißt, wann und wo du diese Bedürfnisse erfüllst oder erfüllt werden, desto lebendiger fühle ich mich. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ein Bedürfnis bei mir, das ist Teil von etwas zu sein. Ich liebe es, Teil von etwas zu sein. Mhm. Und deswegen habe ich immer geschaut, und als ich das verstanden habe, war mir klar, ich muss immer schauen, dass ich entweder Teil von einem Verein bin und im Verein mitwirke, oder in irgendeinem Dorfgemeinschaft mitwirke. Ich habe immer, und wenn ich gemerkt habe, ich ziehe um und ich merke, ich bin ganz alleine, weiß ich, 3, 4, 5, 6, 7 Monate geht das gut. Und ich brauche wieder irgendeinen Ort, wo ich Teil von dieser Community, Teil dieser Bewegung bin. Und ich habe alle meine Bedürfnisse komplett aufgelistet, über Jahre analysiert. Mhm. Und das ist wie so ein inneres Gespräch. Kennst du Inside Out, den Film? Oder
Nein.
Alles steht Kopf?
Nein.
Von Pixar. Mega zu empfehlen. So humorvoll dargestellt, wenn die Gefühle miteinander sprechen im Gehirn.
Ja.
Saugeiler Film. Und sehr gut für Teenager und Erwachsene. Und das ist so, die Wut spricht mit der Freude und so weiter. Das ist eine coole Diskussion. Und ähnlich sehe ich das auch mit den Bedürfnissen. Ich sage, meine Bedürfnisse, das eine Bedürfnis ist keine Selbstbestimmtheit oder Teil von etwas zu sein. Oder ich möchte gerne Einfluss haben in dieser Welt. Das sind alles Bedürfnisse.
Ja.
Und ich weiß ganz genau, okay, dieses Bedürfnis wird jetzt für die nächsten 2, 3 Monate oder für dieses Projekt wird es nicht erfüllt, aber in dem Projekt wird es wieder erfüllt. Und ich fühle mich dadurch maximal lebendig. Wenn Menschen lange Zeit ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann sind sie tot.
Richtig.
Das ist so meine Perspektive dazu.
Aber
also nicht tot im Sinne, wirklich tot, sondern ausgelaugt.
Richtig, aber sie darf auch nicht geradlinig sein.
Mhm.
Und ich glaube, die Lebendigkeit ist genau dieser Rhythmus zwischen zum Beispiel Ziele erreichen, Erfolg haben, aber es muss immer das Gegenteil wieder im Leben sein. Wenn du die Spannung... Lebendigkeit hat viel mit Spannung zu tun.
Das finde ich spannend, erzähl mal. Was bedeutet für dich Lebendigkeit?
Die Spannung im Leben zu haben.
Okay. Mhm.
Die Ungewissheit wieder.
Mhm.
Das nicht alles planbar, die Sicherheit loszulassen, das gibt extreme Lebendigkeit. Ich sage immer, am lebendigsten fühlst du dich in Todesnähe. Je näher du dem Tod bist oder der Ungewissheit, desto mehr Lebendigkeit hast
du. Das heißt, Bungee-Jumping ist dasselbe. Würdest du sagen, ist Lebendigkeit auch das gleiche für dich wie Adrenalin oder was anderes?
Nein, für mich ist die Unsicherheit. Also das, wir unsere Gesellschaft, die will Sicherheit.
Ja,
um jeden Preis. Wir
Schweizer, Deutsche
sowieso.
Absolut.
Hosenträger mit dem Gurt an, damit die Hose nicht runterfällt.
Absolut.
Oder? Aber
absolut.
Genau darum, dadurch killen wir eigentlich die Lebendigkeit in deinem Leben. Diese Ungewissheit. Ich glaube auch, an deinem Beruf zum Beispiel muss sehr viel Spannung sein, damit du ihn wirklich, damit er dich auch lange trägt.
Also drüber nachdenken.
Je sicherer das dein Beruf, deine Beziehung ist, desto weniger Lebendigkeit hast du drin. Wann war deine Beziehung am lebendigsten?
Kann ich gleich sagen. Unterscheidest du zwischen Lebendigkeit und Abwechslung?
In gewisser Weise gehört auch beides ein bisschen dazu, weil es muss erfüllt sein.
Weil mein Bedürfnis ist zum Beispiel Abwechslung. Mhm. Ich liebe Abwechslung.
Das ist die Lebendigkeit am Schluss.
Ja, das nehme ich mit aus diesem Gespräch. Ich werde das mal mit der Lebendigkeit checken, weil wo ich total mitgehe, ist natürlich, wenn, also Lebendigkeit im Sinne von, also ich bin schon dreimal aus dem Flugzeug gesprungen mit dem Fallschirm so, in Dubai, kann ich total empfehlen, und du springst da raus und natürlich geht alles an in
Richtig.
Dir, weil du natürlich
Richtig.
Etwas tust. Bist du schon aus dem Flieger gesprungen?
Nein.
Okay, musst du machen.
Okay.
Springst du raus, alles geht an, ne? Weil du natürlich etwas total Unlogisches fürs Gehirn machst. Dieser erste, ich werde es nie vergessen, die Tür geht auf, wie? Im Flieger geht eine Tür auf. So, und dein Gehirn dreht durch.
Ja.
Aber es ist ja eine der sichersten Dinge, die du tun kannst. Autofahren ist teilweise unsicherer, als da rausspringen.
Ob deine Vorstellungen...
Das ist der Film im Kopf.
Genau.
Habe ich mich da lebendig gefühlt? Weiß ich gar nicht.
Also lebendiger, dein ganzer Körper hat ja pulsiert.
Ja, ich muss nochmal genau gucken, was für mich Lebendigkeit bedeutet. Weil Abwechslung ist natürlich in dem Sinne Adrenalin pur.
Ja.
Wo habe ich mich am sehr lebendig gefühlt?
Ja, oder bitte. Im Unternehmertum.
Ja.
Ich sehe das immer in meinen Begleitungen. Da ist alles sicher, vieles
ja.
bei Unternehmen, bei
ja.
gestandenen Unternehmer,
ja.
die sich im Außen sehr erfolgreich fühlen,
ja. Ja.
aber innerlich fühlen sie sich leer und tot.
Weißt,
und
was
da sage ich ja. immer wieder, ihr müsst die Spannung wieder reinbringen in euer Leben. Ihr müsst die Ungewissheit wieder reinbringen. Wann war das bei dir das Unternehmertum am spannendsten? Ja, wo ich am wenigsten wusste, wo es am unsichersten war. So leid es mir tut, dass wir, was wir alle nicht wollen, aber dort, jeder Unternehmer, der es wirklich geschafft hat, wenn ich mit denen spreche und auf den Anfang zurückkomme, kommt immer die Lebendigkeit.
Wir rösten ja gemeinsam einen Gedanken gerade.
Mhm.
Meine Zuschauer können ja mal in die Kommentare reinschreiben, was für sie Lebendigkeit
Richtig.
Ist. Ich glaube, desto mehr ich hier zuhöre, würde ich einen Schritt weitergehen und sagen, die Lebendigkeit ist, wenn du gelandet bist. Nicht im Moment. Wenn du auf die Bühne gehst, Adrenalin, du redest, du kommst runter und sagst, boah.
Es fällt von dir ab.
Es fällt von dir ab und fühlst dich lebendig. Auf der Bühne bist du, glaube ich, also je nachdem, wie gut du bist und je nachdem, wie frei du mit dem Thema bist, spürst du die Lebendigkeit schon auf der Bühne.
Ja.
Andere sagen, ich habe gar nichts gespürt, ich habe einfach gemacht, ich war im Flow und gehe runter. Also, sehr cooles Thema.
Ich glaube, zur Lebendigkeit gehören beide Seiten.
Ja, absolut.
Darum der Erfolgsrhythmus.
Was ich total spannend finde, ist der Gedanke, den du reinbringst, ist das Thema Spannung.
Mhm.
Da würde ich gerne ein Learning von mir noch mit reingeben, was ich letztes Jahr nochmal, ich war bei Tony Robbins,
ja.
kann man jetzt sagen, für die vielleicht ihn nicht so verfolgen oder nicht kennen, ist sozusagen der Godfather des Coachings.
Ja.
Einer der ersten Coaches, die es so gibt, von Präsidenten bis, weiß ich, welches CEOs er nicht trainiert hat, bis hin zu NBA, Golden Warriors und
ja.
so weiter und so, also viel mit Mindset und so. Und ich war bei ihm in seinem Intensivseminar in Miami und er hat eine Sache gesagt, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, die voll darauf einzahlt, was du sagst. Und zwar geht er halt hin und redet über die Heldenreise, also die Geschichte, Storytelling. Also jede Geschichte hat einen Held, dann, der Held hat ein Problem, dann gibt es irgendwann einen Mentor, der hilft ihm oder ihr, um dann über das Problem hinüber zu wachsen und sich zu transformieren. Und dann hat er gesagt, und das war sehr tough, er hat gesagt, hey, dein Leben braucht immer wieder ein Problem. Und das ist, was du mit Spannung
Richtig.
Meinst. Und wenn du kein Problem hast, dann such dir schnell eins und such dir eins aus, ansonsten bringt das Leben dir Probleme.
Richtig, das sind die Schicksalsschläge.
So, und da würde ich so mitgehen, total zu sagen, das war auch so mein Punkt, zu sagen, ey, ich brauche, weil ich hatte jetzt die letzten zwei, drei Jahre, es war klar intensiv, aber mega, es läuft alles richtig, richtig gut.
Mhm.
Und ich hatte zu meiner Frau auch gesagt, ich brauche wieder eine neue Challenge.
Richtig, weil es nicht mehr spannend ist.
Doch, spannend war es, aber ich brauche eine Challenge, weil ich weiß, ich liebe halt Wachstum, ist ein Bedürfnis von mir.
Richtig.
Ja.
Also neue Erfahrungen.
Ja, aber das ist meine Persönlichkeit. Also das Thema, und ich würde da noch einen Punkt machen. Ich glaube, es gibt trotzdem viele Menschen, auch in meinem Verwandtschaftskreis, die sind sehr sicherheitsbedürftig und die würden sich sehr unwohl fühlen bei einem Leben von dir und mir.
Ja, weil sie so geprägt worden waren.
Nee, es ist ihre Persönlichkeit.
Als Kinder waren sie noch völlig
authentisch. Nee, auch als Kinder waren die schon dieser Art. Also da würde ich sagen, widerspreche ich dir.
Okay.
Aber das können wir so, also lass uns das mal, also finde ich super spannend. Aber wenn ich jetzt schaue, mein Cousin, ich sag's jetzt nicht so persönlich, also in meinem sehr nahen persönlichen Umfeld, habe ich Leute, die von der Persönlichkeit wirklich sehr, sehr anders sind.
Ja.
Und die auch sagen, hey, ich, also in Deutschland sagt man Heimscheißer. Sagt man das hier in Schweiz auch?
Ja, das verstehen wir auch.
Okay. Für mich so, boah, das ist das Schlimmste so. Ne? Mhm. Also ich fahre oft, also ich manchmal sogar, wenn ich nach Hamburg fahre, nach München, wo auch immer, nach Zürich, dann habe ich einen Termin und dann weiß ich noch nicht mal abends, wo ich schlafen werde, in welchem Hotel, weil ich das Abenteuer liebe.
Richtig.
Wenn ich es mir aussuchen kann, dann buche ich zu sehr wenig und versuche immer so in den Tag hineinzuleben. Also ich habe meinen Termin, ich habe meine Keynote, was auch immer. Und dann mein Hotel, und dann wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich fliege jetzt nächste Woche nach Hamburg zu einem Konzert, aber ich weiß noch nicht, wo ich schlafen werde, in welchem Hotel. Ich guck mal, wo es mich hintreibt in dieser Stadt. Und das mag ich, das ist dieser Backpacker in mir.
Richtig.
Ich habe einen guten Freund, ziemlich introvertiert, sehr smarter Typ, Master in Theologie gemacht. Und der hat gesagt, Robert, wir sind mit ihm nach Bali. Ich habe gesagt, komm, wir fliegen einfach nach Bali. Und dann sind wir am Flughafen und dann sagen wir, hey komm, Taxifahrer, bring uns mal zu einer belebten Ecke. Und dann gehen wir einfach durch ein paar Hotels und suchen uns eins aus. Für 3 Tage und dann sind wir eh weiter. Ich sagte, das ging nicht. Der musste von Deutschland etwas buchen, weil es sein Wohlbefinden von Sicherheit, das hat er nicht ausgehalten.
Also meine Partnerin ist genauso.
Ja, siehst du?
Genau.
Ja.
Also Business-Schmiede, Festival, Freitag, Samstag, ich habe kein Hotel.
Ja.
Aber es wird hier irgendetwas ergeben. Oder ja, ich würde zum Beispiel einfach mal am Flughafen fahren mit dem Koffer in der Hand und sagen, wohin fliegen wir, wohin treibt mich die Welt, oder?
Genau.
So, solche Sachen. Und sie ist völlig das Gegenteil. Sie muss wissen, wann, wo, wie, wo wir schlafen, wie die Temperatur ist in diesem Land und so weiter. Und
ich glaube, dass das nicht Prägung ist, sondern es ist Persönlichkeit.
Ja, das ist Persönlichkeit. Kann gut sein. Oder was du auch früher erlebt hast.
Also wir müssen wahrscheinlich einen Psychologen hier einladen, der das dann nochmal komplett auseinander nimmt. Aber um das aus meinem Gedankenfeld sozusagen, also ich würde es jetzt für mich abschließen und sagen, wir haben eine Persönlichkeitsstruktur, die mitkommt. In dieser Persönlichkeitsstruktur ist festgelegt, sind wir eher teamorientiert oder sind wir eher Einzelgänger? Sind wir eher ordnungsliebend oder sind wir eher, sage ich mal, kreativer in der Hinsicht? Sind wir, mögen wir Ästhetik oder mögen wir keine Ästhetik? Es hat schon einen Grund, warum Italiener eher ästhetischer unterwegs sind als Deutsche.
Ja.
Und das liegt auf der einen Seite durch eine kollektive Prägung der Kultur und auf der anderen Seite einfach, weil in diesem Land das in irgendeiner Art und Weise die Persönlichkeiten so da mehr wird, so ja, gelebt wird, genau. Und doch habe ich einige italienische Freunde, die sagen, Robert, ich hasse diese, ich würde gerne nach Deutschland eher so Jack Wolfskin-mäßig unterwegs sein.
Okay, cool. Erzähl mal von deiner Geschichte noch etwas. Wie bist du hierher gekommen, wo du jetzt stehst im Leben?
Also du hast mich im Flughafen abgeholt heute und mit deinem leckeren kleinen Fiat.
Was Fiat, war das? Fiat, genau. Abarth, genau.
Und so sind wir hergekommen. Und aber die Geschichte zum Flughafen ist, weißt du, ich glaube, ich wünsche jedem den Luxus, sich ein paar Jahre Zeit zu nehmen und zu überlegen, was will ich mit meinem Leben machen. Und diesen Luxus habe ich mir gegeben. Ich habe eine Ausbildung gemacht, wie mein Vater es wollte, Logistikkaufmann, da war ich 20 und ich habe irgendwo, ich glaube es ist ein jüdisches Prinzip, jüdisches Sprichwort, habe ich irgendwo mal gehört, Robert, von 0 bis 30 lernst du, von 30 bis 60 baust du was auf und ab 60 lehrst du. Und ich fand das so cool und ich war 20, habe ich gesagt, die nächsten 10 Jahre werde ich einfach nur alles ausprobieren. Ich hatte den riesen Vorteil, dass ich nicht ein Haus und ein Porsche haben wollte, also von meiner Persönlichkeit her. Das hat mich noch nie interessiert, sondern ich war schon immer als Kind ein Entdecker. Also ich weiß nicht, hatte eine Erdkugel bei mir und habe immer zu meinem Vater gesagt, Papa, gibt es noch irgendwo einen Ort auf der Erde, den keiner entdeckt hat? Ich will den entdecken. Mhm. Wir waren meine großen Helden, Hannibal von Karthago, Kolumbus, Magellan, das waren alles meine Bücher, die ich gelesen habe. Die spanische, die portugiesische Zeit, die Seefahrer, das ist alles meins. Ich habe das total geliebt. Bis hin Weltraum, also der Entdecker. Und er sagt, okay, ich weiß, für den Rest meines Lebens, ich habe Lust zu arbeiten, ich liebe es zu arbeiten, ich habe mein Leben lang immer gearbeitet, um meine Reisen zu finanzieren und alles, aber ich will mal entdecken, was steckt in mir und was möchte ich tun. Und dann habe ich Theologie studiert, ich habe eine Weltreise gemacht, habe Wirtschaftspsychologie studiert, bei Apple gearbeitet. Immer auf der Suche, was wird es? Und ich wusste, es wird irgendwas zwischen Mensch und Wirtschaft. Und dann hatte ich dann einen Moment, ich wurde dann eingeladen von einem Bekannten, den ich kennengelernt habe, der sagt, hey Robert, du bist doch so ein Storyteller, du bist so ein Kommunikator. Ich stand viel auf Bühnen, schon seitdem ich 16 bin. Und das ist der Punkt, vielleicht auch mal als Tipp für die, die Sachen, ich suche nach dem, was mich in meinem Leben treibt. Zwei Erkenntnisse aus meinem Leben. Die erste Erkenntnis ist, dass deine Schwäche auch oft deine größte Stärke ist. Mhm. Und das zweite ist, wenn du eine Fähigkeit hast, wo du denkst, das ist überhaupt nichts Besonderes, aber alle das cool finden, guck da ganz genau hin. So, bei mir war es, ich konnte schon immer, fiel es mir sehr, sehr leicht zu kommunizieren. Also ich war schon mit 16, habe ich vor 300 Leuten gesprochen, mit 18 vor 800 Leuten. Ich habe immer moderiert vor großen, es war nichts Besonderes für mich. Mhm. Und ich kannte aber auch nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Es war einfach, der Robert moderiert einfach mal. Ich habe einen Fachvortrag gehalten in der Schule, es wurde zum besten Fachvortrag gewählt. Aber ich war nie, weißt du, das war so, dass Menschen Geld dafür bezahlen, dass ich ihnen Kommunikation beibringe. Null in meinem Kopf.
Das war halt normal für dich, oder? Das war
total normal. Und ich erlebe das ganz oft, wenn Leute sagen, keine Ahnung, ich bin sehr, sehr gut in meinem Handwerk. Ja, den Tisch, den baue ich dir einfach. Mhm. Weißt du, was Leute bezahlen würden, wenn sie so einen schönen Tisch von dir bekommen? Richtig. Also das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und Sprache war auch meine Schwäche. Weil als jemand, das ist wie Spider-Man, wenn du eine Superkraft hast, musst du erstmal lernen, damit umzugehen. Ja. Ich habe mit meiner Sprache, weil ich 16, 17, 18 war, ich dachte, cool, ich kann jeden manipulieren. Also ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ich bin in Räume reingegangen und habe gemerkt, ach, ich will den Raum einnehmen, alles klar, habe ich durch meine Worte gemacht. Mhm. Ich war der Klassenclown. Also ich war eine Superkraft, die ich nicht regulieren konnte.
Ja.
Ich war zu laut, ich war zu penetrant und bin da sehr dankbar, dass ich dann so mit 30 jemanden kennengelernt habe, meinen Mentor Alexander Christiani, der wohnt ja in Engelberg. Mhm. Und der hat mich gesehen, hat gesagt, Robert, in dir steckt was, hast nicht Lust, das zu entwickeln. Und jetzt kommt der Punkt von Denzel Washington, dieser Spruch, ich sage nicht Glück, sondern ich sage, Erfolg ist, wenn Vorbereitung trifft auf Möglichkeit. Ja. Und habe ich auch in meinem Buch geschrieben und ich glaube absolut, dass einfach viele, viele Jahre Theologiestudium, Wirtschaftspsychologiestudium, Weltreise, ehrliche Suche, viele Bücher gelesen, immer diese Frage, wann geht es in meinem Leben los? Und viel trainiert, unterschwellig, viele Podcasts mir angehört, viele Bücher gelesen, viele Vorträge mir angeschaut. Und dann kam er zu mir und gesagt, hast du nicht Lust, bei mir einzusteigen? Und ein halbes Jahr später war ich selbstständig und ist durch die Decke gegangen. Ich weiß noch, da war einmal eine Dame, die kam zu mir. Ich war noch so überlegen, welches Thema. Aber ich habe schon gemerkt, dass Bühne und Kommunikation, Coaching, Training wird mein Thema. Und hat sie mir eine Karte gegeben, hat gesagt, ich würde gerne so sprechen wie du. Mhm. Also ich war auf einer Bühne oder so. Und ich völlig naiv. Ja, dann mach das doch. Ist doch nicht so schwer. Mhm. Aus meinem naiven Denken.
Ja.
Und dann guckt sie mich so total süffisant an und sagt, ja, Robert, so leicht ist es auch nicht. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren. Das war in Düsseldorf. Ich bin von Düsseldorf nach Köln gefahren, habe meine Frau angerufen und habe gesagt, ich glaube, die Suche hat ein Ende. Ich weiß, was ich kenne mein Thema. Mhm. Ich werde Menschen und Unternehmen unterstützen, ihre Botschaft zu finden und die zu kommunizieren. Mhm. Und the rest is history. Das Spannende ist, vielleicht nochmal so ein dritter Tipp, wenn jemand sagt, ich bin ja ein großer Fan davon, finde deinen roten Faden, deswegen habe ich da immer auch einen roten Faden dabei. Und ich habe dann geschaut, okay, wo in meinem Leben liegt denn eigentlich schon meine Geschichte und mein Purpose, meine Berufung, wie man auch immer das nennen möchte. Und eigentlich liegt das ganz klar in meinen beiden Opas. Der eine war Storyteller. Ich habe als Kind schon gesehen, wie der, wenn der geübt hat, hat er wirklich, ich meine, welcher Pastor hat das gemacht? Der hat eine Predigt geschrieben und dann hat er sich vor die Kamera gestellt. Mein Vater hat ihn dann unterstützt, technisch. Und er hat das vor die Kamera eingesprochen. Mhm. Und wir reden über 1993, 1995. Wir reden über, ja noch 1993 ungefähr. Stand er vor der Kamera, hat das eingesprochen, die Videokassette genommen, den Fernseher und hat dann geguckt, wie er wirkt.
Ja.
Und ich als kleiner Junge habe das schon gesehen und dachte, boah krass, was macht er da? Und diese Prägung einfach davon, ne? Also es liegt einfach in der Familie. Und mein anderer Opa, der war als deutscher Pastor in der Sowjetunion und hat da viel Herausforderung mit der KGB gehabt, weil die KGB wollte voll Einfluss auf die Kirche und mein Opa ist großer Fan, dass Kirche und Staat getrennt bleibt, so wie auch ich das denke. Und dann ist er dann in den Knast gegangen. Über 12 Jahre war er im Knast. Immer mal 3 Jahre rein, 3 Jahre raus, 2 Jahre rein und so weiter. Und er hat mich schon sehr geprägt, unsere gesamte Familie, in dieses Steh für deine Werte ein no matter what.
Ja.
Und das sind so die zwei Dinge, die mich sehr, sehr geprägt haben, wo ich total gerne unterstütze in der Positionierung, in der Klarheit, in der Haltung. Finde die Worte, für was stehst du und finde die Worte, das zu kommunizieren.
Ja. Hast du jetzt auch in einem Buch alles niedergeschrieben?
Yes.
Erzähl mal von deinem Buch.
Also das Buch dürfte ja eigentlich nicht existieren. So.
Also, nimm mir es weg.
Genau, das ist spannend. Es ist ja der FAZ-Verlag von Frankfurt. Und die haben gesagt, Robert, nicht noch ein Kommunikationsbuch, bitte. Es gibt zu viele. Mhm. Und dann haben die mein Skript gelesen, also die ersten Ideen, haben gesagt, boah, spannend. Und das ist, glaube ich, auch das, was Kommunikation ausmacht. Zwei Sätze, ich habe Kaffee nie gemocht, dann habe ich meine Frau kennengelernt, sie liebt Kaffee, hat mich zu einem Kaffeetrinker bekehrt und heute bin ich ein großer Espresso, auch ein Flat White Trinker und habe dann einfach festgestellt, ein guter Espresso braucht drei Dinge, sie braucht gute Bohnen, ich habe das auf drei Kapitel hier aufgeteilt, also zu sagen, also sie braucht gute Bohnen, gut geröstet, sie braucht eine Maschine, die aus diesen gerösteten Bohnen sehr, sehr gut mit dem richtigen Druck, mit der richtigen Temperatur den Espresso herauszieht und du brauchst eine schöne Tasse.
Ja.
Also du willst jetzt nicht einfach einen Espresso in so einem billigen Plastikbecher genießen. Und da habe ich gesagt, eigentlich ist gute Kommunikation genau das. Du musst deine Persönlichkeit rösten, deine Qualität, was willst du sagen, für was stehst du? Dann brauchst du eine Botschaft, das heißt aus deiner Qualität, aus dem, was du sagen willst, musst du die Botschaft herausbrühen und dann musst du lernen, sie körpersprachlich richtig zu servieren. Und das war dann die Idee und dann habe ich das viele Jahre trainiert und nach der Struktur. Und dann hat der Verlag gesagt, so auf diese Perspektive haben wir noch nie gesehen, wie man Kommunikation erklären kann. Und dann ist das Espresso-Prinzip entstanden, weil ich glaube, dass wir ganz oft Menschen haben, die, ich gebe es dir einfach mal, letzter Satz, wir kommunizieren viel zu sehr wie ein Frappuccino, denken noch eine coole Slide und noch hier ein GIF und noch hier und ich glaube, im Endeffekt geht es darum, klar und auf den Punkt wie ein Espresso zu kommunizieren.
Also nicht Latte Macchiato, sondern klar,
yes.
Espresso, klein,
yes.
Kurz. Würzig.
Und nicht irgendwie mit Sojamilch und was auch immer. Und entkoffiniert. Viel Kommunikation ist entkoffiniert. Mhm. Das sieht aus wie Kaffee, aber hat keine Wirkung.
Ja. Nichts mehr dahin, dazu zu sagen. Wo findet man dich, wenn dich jetzt jemand buchen will, mal anschreiben will vielleicht? Erzähl mal, wo findet man dich?
Also total gerne, lass uns erstmal kennenlernen auf einem digitalen Espresso. Also ich mag es total gerne, dass wir sagen, hey, wir machen einen Termin aus und dann lernen wir uns einfach kennen, in welcher Art und Weise auch immer ich gerne unterstützen kann. Und bei Instagram oder einfach per E-Mail info@robertsteffen.de, Steffen zusammengeschrieben, auf meiner Webseite robertsteffen.de. Schreibt mich einfach an, total gerne und dann lass uns beim digitalen Espresso sprechen.
Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Also wir haben ja auch zusammengearbeitet.
Vielen, vielen Dank. Und dann, also das dürfen wir jetzt hier schon lüften. In unserer Zusammenarbeit ist dieser Name entstanden, ne?
Erfolgsrhythmus.
Erfolgsrhythmus.
Ja, genau. Hier in Schaffhausen, Tag hier. Und Tag Engelberg. Ja, genau. Es ist vieles auch von meiner Keynote, wie ich heute sehe, es kommen immer wieder Sachen dazu, wo ich wieder überlege, hey, haben wir eigentlich auch behandelt? Habe ich wieder verloren? Kommt wieder dazu? Ja, wirklich sehr vieles. Und du siehst auch ganz, ganz vieles. Also ich glaube, jetzt spannen wir den Bogen wieder zu und du siehst es auch den Menschen an. Du hörst es nicht nur, du siehst auch, ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben, war bei Hermann Scherer, wo du kurz und knapp mich angeschaut hast und dir ein Bild von mir gemacht hast und eigentlich auch die richtigen Worte gefunden hast, wie du mich eigentlich siehst, wie du mich beschreibst, was für eine Wirkung das ich habe. Und darum glaube ich auch, dass nicht nur die Worte, sondern eben auch die Wirkung sehr, sehr zentral ist.
Absolut.
Wenn man einen Menschen einschätzt. Und
absolut. Absolut. Und du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass Kommunikation individuell ist. Ich bin kein Fan, wenn man sagt, so und so muss jeder reden. Richtig. Das ist Bullshit. Haben viel drüber gesprochen.
Ja, genau.
Sondern Stimmigkeit und Authentizität entsteht, wenn man merkt, das ist die Personality, das ist die Persönlichkeit und sie spricht und das, wie sie spricht, passt zu der Person.
Richtig.
Klar kann man das ein oder andere veredeln, sollte man auch, weil das Authentische ist ja auch gewachsen. Was heute authentisch bei dir ist, war vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so authentisch. Und trotzdem bist du für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie jemand sich sehr treu geblieben ist in seiner Art und Weise und diese Kommunikation dann nicht irgendwas angezogen hat, was nicht zu ihm passt.
Richtig.
Sondern sagt, hey, das ist meine Art, wie ich kommuniziere und that's it. Und ich lerne gerne auf dem Werk weiter, aber ich verstell mich da nicht.
Genau, ich versuche vieles aus, ich spiele.
Probieren, ja, ausprobieren. Ja.
Ausprobieren, passt es zu mir?
Ja.
Aber für das muss ich mich ja selber auch kennen.
Ja, ja.
Und dort hapert es bei vielen. Und ich glaube, schöner könnte man dieses Podcast-Gespräch nicht beenden, als dass wir wieder den Kreis geschlossen habt. Also, wenn ihr Robert sprechen wollt, ihr wisst jetzt wo. Wenn es euch gefallen hat, diese Episode vom Erfolgsrhythmus, dann hinterlasst mir doch 5 Sterne oder erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Mhm. Selbst heute wird gegendert in meinem Podcast. Und danke vielmals für eure Lebenszeit. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Robert, dass du dir die Zeit, deine Lebenszeit mir gewidmet hast.
Also nach Schaffhausen komme ich erstmal immer und zu dir sowieso. Vielen, vielen Dank für die Einladung, was ich sehr
danke schätze. Danke auch.
Und ich sehe gerade, du hast es ja so gebaut, dass man sozusagen, ich wurde noch nie so lange von einer Sonne angeleuchtet. Das sieht ja mega aus.
Der Erste, dem es selbst auffällt. Normalerweise sage ich es immer, sieht man die Sonne? Ja, hinter einem aufgehen.
Perfekt.
Ja, cool. Geil.
Vielen Dank und holt euch das Buch.
Vielen, vielen Dank.
Finde deinen ganz eigenen Erfolgsrhythmus und starte in dein persönliches Abenteuer. Jetzt gemeinsam mit Martin.
Da bin ich. 100% Unternehmer, Abenteurer und Guide.
martin-müller.online